Ich bin immer froh, dass, wenn ich komme, der Große längst hier ist. Dann wirklich größer, weißt du? Er ist der Große. Amen. Und er macht Menschen groß. Er liebt es, Menschen zu erhöhen. Vor allem die, die ihn erhöhen. Und so Leute sind wir, oder? Wir haben verstanden, dass wir aus uns heraus nicht allzu groß sein können, egal was wir tun. Aber dass er wirklich groß ist, egal was er tut. Amen. Vater, ich danke dir so sehr für diese Zeit heute Morgen. Ich danke dir für diesen Gottesdienst, Herr, und auch, dass es eine Zeit der Begegnung ist mit dir. Herr, wir wollen nicht nur herkommen, um schöne Lieder zu singen und nette Worte zu hören. Herr, wir wollen herkommen, um dir zu begegnen. Und zwar gerade da, wo wir dich jetzt brauchen. Weil wir wissen, wir sind unvollkommen. Wir haben dich nötig, du nicht wirklich uns. Und doch hast du dich abhängig gemacht von Menschen wie uns. Dass wir das weitersagen, was dir das Wichtigste ist. Dass Menschen dich finden, dass Menschen zurückkommen in das Vaterhaus Gottes und dass sie erleben, dass sie geliebt und gewollt sind, bestätigt, ob sie arm oder reich sind. Herr, dass du Menschen von Herzen liebst. Du bist ein menschenverrückter, verliebter Gott. Herr, und da können wir alle von lernen, Menschen mehr zu lieben, so wie sie sind, nicht so, wie wir sie gerne hätten. So steh uns bei auch dabei. Und lass diese Predigt jetzt, diesen dritten Teil über die Frucht, die zählt, über die Frucht des Geistes. Herr, lass sie mehr sein als nur ein paar nette Worte. Ich bete, Heiliger Geist, dass du sie mit Impulsen versiehst und dass du sie hineinlegst in unsere Herzen, dass sie mehr tun, als nur sich gut anhören. Herr, lass sie was bewirken, Herr. Du sagst, dein Wort wird ausgesandt, um etwas zu bewirken. Und das bete ich heute Morgen. Bewirke das, wofür du diese Predigt vorbereitet hast. Amen. Ich hatte noch einen Eindruck, den möchte ich noch weitergeben. Ich glaube, Gott möchte, dass du ihm Opfer gibst. Ich rede jetzt nicht von Geld. Ich rede von dir. Was ich hörte, war eben, ich habe mich geopfert, damit du kein Opfer mehr sein musst. Er möchte dein Opferwesen, deine Opferhaltung, deine Opfermentalität. Er möchte sie so gern haben. Weil du als Opfer, und viele Menschen benehmen sich als Opfer, andere sind schuld, weißt du, der Staat ist schuld, dass es mir so schlecht geht, oder mein Arbeitgeber, oder mein Ehepartner, oder der Pastor, oder irgendjemand, nur nicht ich selbst. Gott wünscht sich sehr, dass Männer und Frauen Verantwortung übernehmen und dass sie nicht Opfer, sondern Gestalter ihres Lebens sind. Gestalter dessen, was du mit ihnen vorhast, was er mit dir vorhat. Und er hat was mit dir vor. Amen. Okay, Dankeschön. Ich möchte kurz von den ersten beiden Teilen berichten, um zusammenzufassen, damit wir heute im dritten Teil auch noch ein bisschen darüber hören, wie wir denn im Geist leben können. Die ihr nicht da wart, ihr könnt diese Predigten kostenfrei herunterladen auf unserer Website. Die Frucht, die zählt, Teil 1, Teil 2. Wir haben über Galater 5 gesprochen und ich lese die Verse 19 bis 21 nochmal. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welches sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. So, Paulus stellt uns hier zum einen den ersten alternativen Lebensstil vor. Wir nennen das, oder er nennt das die Werke des Fleisches. Fleisch meint das selbstbezogene Wesen, was wir manchmal auch als Christen noch in uns aufflammen sehen, was früher aber wahrscheinlich viel stärker war. Und immer wenn das wieder rauskommt, dann macht es uns Schwierigkeiten. Rick Renner hat dazu gesagt, du siehst, ein vom Fleisch dominiertes Wesen, Leben ist ein hartes Leben. Es ist gefüllt mit Exzessen, mit Unausgewogenheit, mit Extremem, mit Faulheit, mit Selbstmissbrauch, mit Hass, mit Streit, mit Bitterkeit, Verantwortungslosigkeit und Verwahrlosung. Der Weg des Fleisches, sagt er, ist der härteste Weg für jedes Individuum. Jetzt schreit das Fleisch danach zu führen, brüllt danach, seinen eigenen Weg zu haben, verlangt danach, der Boss zu sein. Solange du dein Fleisch nicht zum Kreuz bringst und es durch die Kraft Gottes demütigst, wird es so lange weiterschreien, bis du ihm schließlich nachgibst. und dich ihm unterordnest und ihm erlaubst, seine ruinierenden Auswirkungen in deinem Leben hervorzubringen. Ich finde das sehr treffend. Hab das oft beobachtet im Leben von Menschen, wenn man diesem Werken des Fleisches nachgibt. Dann hat es immer Folgen. Es ist immer zerstörerisch. Es reißt einen immer runter. Früher oder später. Meistens früher. So, die 15 hier aufgelisteten Werke des Fleisches sind immer selbstzerstörend und bringen letztlich den Tod. Aber Gott sei Dank, Paulus hört hier nicht auf, die Gemeinde in Galatien zu belehren, sondern er zeigt ihr eine Alternative zu dem Weg, den ja jeder kennt. Wer von uns war nicht unterwegs in diesem Weg? Also ich ganz sicher. Bevor ich Gott kannte, war das der einzige Weg, den ich kannte, zu leben. Nimm, was du kriegen kannst. Leben ist kurz, egal was das andere kostet. Weißt du, das ist das, was viele als Lebensstil leben. Aber Paulus sagt dann ein paar Verse weiter im Versen 22 bis 26 Folgendes. Er sagt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Das ist, was Paulus als Alternative nennt, als die bessere Alternative. Und wir haben uns mit diesen neuen Begrifflichkeiten ja beschäftigt. Wir haben gesagt, dass jeder Frucht immer in jedem Lebensbereich immer ein Same zugrunde liegt. Das bei den Pflanzen ist, bei den Tieren oder bei uns Menschen. Es ist immer ein Zeugungsakt, der geschieht. Da kommt etwas hinein und bewirkt neues Leben. Frucht wächst und entwickelt sich ja ganz von alleine, wenn die richtigen Wachstumsfaktoren da sind. Auch da haben wir drüber gesprochen. Wärme, Sauerstoff, Licht, die Nährstoffe selbst, das Wasser, das transportiert, der Boden, der hält und so weiter. Wenn wir diese Nährstoffe haben, dann brauchst du nicht viel tun. Die Pflanze wächst einfach. Wenn alles da ist, wächst sie. Während die Werke des Fleisches anstrengend, hart und unbefriedigend sind, ist das Hervorbringen der Geistesfrucht wie ein Spaziergang im Vergleich zu dem Malochen, was das Fleisch ja tun muss. Das Fleisch muss immer für sich selbst sorgen. Oh, das Fleisch muss aufpassen, dass es nicht zu kurz kommt. Das Fleisch hat verschiedene, ja, wir haben ja diese Dinge antrainiert bekommen von Kindheit an. Wehr dich, setz dich durch, sei der Erste. Was nicht grundsätzlich schlecht sein muss, der Erste zu sein und gut zu sein, das wisst ihr. Ich glaube an Vortrefflichkeit, auch gerade für uns als Christen. Aber was ist der Preis? Auf Kosten anderer? Ist das der Preis? Ich glaube, nein. Die Frucht des Heiligen Geistes, haben wir festgestellt, ist Liebe, die 8 Auswirkungen oder 8 Merkmale mit sich bringt, die in Galater 5 eben beschrieben werden. Wie gesagt, dazu auch mehr online in der Predigt von letztem Mal. Die Frucht des Geistes ist immer auferbauend und bringt immer Leben hervor, während die Werke des Fleisches das Gegenteil tun. Sie zerstören und bringen Tod. Im Galater 5, Vers 16, also noch vor diesen beiden Schriftstellen, die ich eben gelesen habe, steht, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Manfred Roth übersetzt das in der Übersetzung NT Roth. Ich sage aber, lebt gemäß dem, was in eurem neu geschaffenen Geist veranlagt ist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Die Frucht entspringt dem Baum. Richtig? Wenn es ein Baum ist, Frucht ist natürlich nur. Das heißt, wenn ich die Frucht kenne, weiß ich, was der Baum ist. Wenn ich eine Birne in der Hand halte, weil sie am Boden liegt, weiß ich, welcher Baum über mir ist. Ist es ein Apfel, weiß ich es auch. Ist es eine Aprikose, weiß ich es auch. Wenn die Frucht des Geistes aus diesen Merkmalen besteht, Liebe ist und 8 Merkmale hat, weiß ich, dass der Baum, von dem diese Frucht kommt, ebenso sein muss. Richtig? Das ist biologisches Gesetz. Die DNA pflanzt sich natürlich fort. Wir denken nur manchmal andersrum. Wenn die Frucht gut ist, muss der Baum gut sein. Andersrum gilt es auch. Wenn der Baum gut ist, wird die Frucht gut sein. Der Baum dieser Frucht ist niemand anderes als der Geist Gottes. Und der Geist Gottes repräsentiert den Vater im Himmel und Jesus Christus genauso. Und hier kommen wir zu einer der Grundlagen des biblischen Glaubens schlechthin. Wenn der Heilige Geist so ist, dann ist Gott gut. Und zwar nur gut. Wer so eine Frucht bringt und erwartet, der muss sie selbst auch in sich tragen, diese Qualität. So, wenn wir von Gott sprechen, muss uns klar sein, dass er selbst die personifizierte Frucht des Geistes ist. Er selbst ist Liebe. Das sagt er auch an anderer Stelle. Gott ist Liebe. Wir singen das manchmal her. Er ist Liebe und die definiert er auch. Er ist sanftmütig. Er ist gut. Er ist freundlich. All diese Teile der Frucht des Geistes sind aus ihm heraus. Sie kommen nicht einfach so, hat man irgendwas Neues geschaffen. Es kommt von ihm. Es ist Teil seiner Persönlichkeit. Es ist, wer er ist. Gott ist liebevoll. Gott ist voller Freude. Gott ist voller Frieden. Er ist langmütig, geduldig. Er ist freundlich. Er ist voller Güte. Er ist treu. Ja? Ja. Er ist sanftmütig. Und er ist selbstbeherrscht. Gott sei Dank. Wäre es nicht, wäre ich nicht mehr hier. Vielleicht auch ein paar von euch nicht. Ich habe schon daneben gehauen, bestimmt in meinem geistigen Leben. Er ist selbstbeherrscht. Slow down. Weil er uns liebt. So wie jeder gute Vater selbstbeherrscht ist. Jeder gute Ehemann, jede gute Ehefrau. Und wir alle hätten ja Grund, auch anders zu handeln, oder? Immer wieder mal. Mit den Leuten, die wir am meisten lieben, stimmt's? Oder geht das nur in meiner Familie so? Okay, dann muss ich dran arbeiten, aber das muss ich sowieso. Aber vielleicht der ein oder andere auch. Durch Liebe wird der Glaube wirksam. Wir reden viel über den Glauben. Die nächsten Monate werde ich sehr viel über den Glauben reden. Das ist meine nächste Richtung, in die Gott mich führt. Aber das letzte Jahr und bis heute hat er mir gesagt, ich soll schwerpunktmäßig über die Liebe reden. Ich fand es erstaunlich. Die letzten Monate kamen immer wieder Leute zu mir und sagten mir ungefähr Folgendes. Bernd, du hast dich verändert. Die Predigten werden immer besser und du bist anders. Und ich schluck das dann immer, weil ich weiß, was eigentlich passiert ist. Eigentlich hat die Person sich verändert und nimmt jetzt Dinge anders wahr. Das macht die Liebe. Je mehr ich über Liebe predige, desto mehr verändern sich die Herzen, die sich dem aussetzen. Und die Entscheidung, dann kleine Entscheidung da, und das passiert, ich verändere mich und ich nehme Dinge auf einmal ganz anders wahr. Ich bin offener. Mein Herz ist viel weiter aufgeschlossen und ich empfange Dinge, die vorher schon da waren, aber die ich nicht nehmen konnte, weil wir alle arbeiten an uns, oder? Und in 10 Jahren wird das jeder von sich sagen können. Ich bin weitergekommen, weiß der Gott. Ich habe mehr von Gottes Liebe empfangen und kann auch dementsprechend mich anders verhalten. Liebe ist ein Schlüssel, der das Herz aufschließt. Es heißt im Galater 5, Vers 6 und 7, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Das fragt er, bevor er über die Werke des Fleisches und über die Frucht des Geistes spricht. Im selben Kapitel. Er sagt, der Glaube wird durch die Liebe wirksam. Alles, was du bekommen kannst im geistigen Leben, alles hat mit Glauben zu tun. Ist kein Glaube wirksam, dann empfangen die anderen alles und du sitzt daneben und denkst, Gott liebt mich nicht, Gott hat nichts für mich. Und das ist ein Irrtum. Die Wahrheit ist, dass dein Glaube beschädigt ist. Da reden wir, wie gesagt, dann die nächsten Monate ein bisschen mehr drüber. Aber mir ist wichtig, den Zusammenhang zu sehen. Wenn wir der Wahrheit nicht gehorchen, das heißt, unser Lebensstil in einigen Bereichen nicht das reflektiert, was Gott will, dann hat das was damit zu tun, dass die Liebe in uns nicht besonders groß ist. Paulus sagt an anderer Stelle, sogar in einigen erkaltet sein kann. Das heißt, wir können immer noch dieselben Dinge tun, wie zu der Zeit, wo wir brennend waren. Niemand merkt es. Wir selbst merken es manchmal nicht. Bis wir merken, dass gewisse Dinge nicht mehr funktionieren. Wir kriegen gewisse Ergebnisse nicht mehr, die wir vorher hatten, wenn wir gebetet haben oder wenn wir gewisse Dinge geglaubt haben, proklamiert haben. Und auf einmal, was ist los? Die Liebe ist ein Fundament für unseren Glauben. Ich kann das Glas nicht in die Luft stellen. Was würde passieren? Es würde kaputt gehen wahrscheinlich, weil es ist ein sehr schönes Glas. Weil es ist nichts, worauf es stehen kann. Die Liebe ist ein Ort, wo ich den Glauben draufstellen kann. Wo er stabil steht. Womit ich arbeiten kann. Ohne Liebe, was nutzt dir das Glas? Du kannst es nicht gebrauchen. Du kannst nichts damit tun. Du kannst es nirgendwo hinstellen. Lass uns doch mal schauen, wie das Fleisch uns leitet. Weil ich möchte ja ehrlich sein und möchte auch transparent und auch ausgewogen lernen. Das ist wichtig für uns. Deswegen möchte ich zuerst denen helfen, die sagen, ja, also weißt du, Pastor, das mit der Liebe und mit der Frucht des Geistes ist ganz nett, aber ich würde gerne mal das andere probieren. Ich würde gerne mal nochmal so richtig in den Werken des Fleisches wandeln. Mal gucken, ob das nicht vielleicht die bessere Alternative ist. Und für euch habe ich ein paar Tipps zusammengeschrieben. Die kriegt ihr auch auf eurem Handout. So gerne vorne die erste Seite ist die 8 Punkte, wie ihr das richtig macht. So, gehen wir da mal kurz drauf ein. Also, wenn ich gerne den Weg des Fleisches, also der Seele, erfolgreich gehen möchte, 8 Schlüssel dafür. Wenn du sicher gehen möchtest, als Christ erfolgreich nicht im Geist zu leben, tu Folgendes. Erstens, pflege es zumindest versteckt, einen sündigen Lebensstil zu leben. Selbstsucht ist da ganz vorne dabei. Keiner, nicht einmal dein Zellleiter, darf davon wissen. Das ist wichtig. Das funktioniert nicht. Er könnte sonst für dich beten und dich beraten und du würdest leicht wieder in ein Leben des Geistes hineinrutschen. Zweitens, verbringe wenig Zeit mit Gott. Vermeide, wo irgend möglich, zu beten oder in deiner Bibel zu lesen. Das sind sonst K.O.-Zustände, die würden dich auch wieder zurückbringen. Drittens, verbringe Zeit mit den falschen Freunden. Also mit Menschen, die weder deinen Glauben noch deine Werte teilen. Am besten mit denen davon, die immer negativ und kritisch drauf sind. Meine weitgehend tiefe Gemeinschaft mit echten Christen. Bleibe bitte oberflächlich. Viertens, befasse dich mit Gott hauptsächlich intellektuell. Bewahre dir also vor allem eine kritische Grundhaltung. Fang nicht an, was zu glauben, nur weil es in der Bibel steht. Ja, weißt du, geh intellektuell daran. Versuch Gründe zu finden, warum das ja nicht funktioniert oder warum das ohnehin Blödsinn ist. Am besten, warum die Bibel sowieso nicht Gottes Wort ist, dann hast du es schon fast geschafft. Dann wirst du im Fleisch weiterleben können ohne Schwierigkeiten. Fünftens, verbringe viel, viel Zeit mit nichtchristlichen Medien. Filme, Radio, Internet, Musik. Das betäubt und synchronisiert dich mehr und mehr mit dem Geist dieser Welt. Ja, das ist ja dann zielorientiert. Du willst mehr und mehr sein, wie die Welt ist, wie die Werke des Fleisches funktionieren. Das schaffst du. Schau dir genug Soaps an, diese klassischen Serien und vor allem, wo ganz viel Ehebruch drin ist und wo wechselnde Partnerschaften normal sind, Homosexualität normal ist. Das musst du dir anschauen, dann wird es klappen mit dem Leben im Fleisch, mit den Werken des Fleisches, ganz sicher. Und der Heilige Geist zieht sich auch da garantiert zurück, verspreche ich dir. Sechstens, sprich möglichst wenig in neuen Sprachen, weil das wäre sonst sehr kontraproduktiv, da du den Einfluss des Heiligen Geistes durch das Sprachenreden massiv vergrößern würdest. Okay, also meide das. Siebtens, vermeide es unbedingt nach Kräften, aktiv in deiner Gemeinde mitzuarbeiten. Ganz wichtig, tu nur das Minimum und übernimm in keinem Fall mehr Verantwortung. Strebe keinesfalls nach einem Leitungsdienst und öffne auf gar keinen Fall eine eigene Zelle, wo du anderen sogar dienen würdest. Dreh dich lieber um dich selbst, um deine Stärken, aber auch besonders um deine Probleme und besonders um deine Wünsche. Ansonsten würde allein schon das Gesetz von Saat und Ernte deinen Abstand zu Gott massiv verringern. Denn dem, der im Kleinen treu ist, wisst ihr, dem gibt der Größeres. Also vermeide diese Art von Mitarbeit. Und achtens und letztens, gehorche nicht dem, was du von Gottes Willen schon weißt. Zögere Dinge heraus und achte darauf, auf keinen Fall Gott durch kindlichen Glauben und Gehorsam zu ehren. Nein! Auch die von Gott eingesetzten Leiter achte nicht. Widerstehen lieber, wo immer du kannst, und kritisiere stattdessen, was sie tun. So wirst du die Aufmerksamkeit sicher von dir ablenken und kannst weiter passiv bleiben. So, das waren 8 gute Tipps. Ich hoffe, ihr habt sie alle mitgenommen. Für die eine Fraktion, aber ich will ja fair sein, auch die andere Fraktion bedienen. Wenn du sagst, also eigentlich ist das andere, was mir doch lieber wäre, die Frucht des Geistes, da möchte ich eigentlich weitergehen. Deswegen bin ich ja eigentlich auch hergekommen. So, Pastor, bitte gib mir auch hierfür einen Tipp. Okay, Schlüssel für ein Leben im Geist sind natürlich die Umkehrschlüsse von dem, was ich eben gesagt habe. Das heißt, kurz und knapp, lebe in transparenter Jüngerschaft zu deinem Leiter. Verbringe täglich Zeit mit Gott durch Gebet und Bibellese. Suche und pflege Zeit mit echten Christen. Entscheide dich, Gott immer zu vertrauen, auch wenn du nicht alles verstehst. Halte dich fern von weltlichen Medien, vor allem von solchen, die den Werten und dem Geist der Bibel widersprechen. Sprich jeden Tag ein paar Minuten in neuen Zungen und erbaue dich selbst. Arbeite in deiner Gemeinde aktiv mit und tue das mindestens in der Qualität, wie du es tun würdest, wenn du viel Geld dafür bekämst. Ein ganz wichtiger Tipp. Jetzt sagst du, ja, Pastor, du kriegst ja Geld dafür. Stimmt. Aber ich habe 10 Jahre lang kein Geld dafür bekommen und habe nahezu genauso viel gemacht wie jetzt. Und wer damals dabei war, weiß, die Qualität war die beste, die ich haben konnte. Ist noch nicht die beste, die es gibt, aber die beste, die ich bringen konnte. Die Zeit war alles, unser Urlaub, alles ging rauf für das Reich Gottes. All unsere Knete, die wir hatten. Und das war gut. Und Gott hat es gesegnet. Nicht nur, weil ich jetzt angestellt bin, er hat es in vielerlei Weise gesegnet. Deswegen kann ich immer nicht verstehen, wenn jemand sagt, ja gut, fürs Geschäft geht das, aber weißt du, hier in der Gemeinde muss ja nicht alles so perfekt sein. Ich sehe es genau andersrum. Dr. Yonggi Cho in der größten Gemeinde der Welt, der hat 1000 Millionäre und 1 Milliardär. Alle seine Hauptabteilungen werden ehrenamtlich von Geschäftsleuten geleitet, die viele Stunden jede Woche in die Gemeinde investieren, ohne Geld zu bekommen. Im Gegenteil, die bringen Geld mit. Und da herrscht die Aussage, eine Stunde im Reich Gottes investiert ist so wertvoll wie 10 Stunden ins eigene Geschäft. Wo kommt es her, wenn es nicht funktionieren würde? Preis sei Gott. Wo war ich? Arbeite in der Gemeinde mit. Mache Gottes Willen zum Zentrum deines Denkens und Handelns, weil du weißt, dass du selbst dann niemals zu kurz kommst. Auch wenn du das noch nicht weißt, dann find noch mehr raus, wer Gott ist. Weil das ist natürlich ein Fundament. Wenn ich das nicht glaube, dann werde ich das nicht tun. Aber wenn ich weiß, wie Gott ist, wenn ich sehe, wer Gott ist, wenn ich erlebt habe, wie Gott ist, wie könnte ich nochmal zurückgehen hinter das, wie Gott wirklich ist? Nur weil irgendwelche Religionen oder irgendwelche Leute was anderes erleben oder lehren. Nee, Gott ist gut, von Herzen gut, er liebt dich, er hat Gutes parat, all die üblen Dinge kommen nicht von ihm, er hat andere Pläne für dein Leben. Und dann schließlich tue das, was Gott dir bereits gesagt hat, schnell, treu und zuverlässig und achte und ehre die Leiter, die Gott über dich gesetzt hat. Wenn dein Zellleiter dich um was bittet, sag nicht nein. Sag ja, auch wenn du noch nicht weißt, wie. Das ist, wie ich lebe, wenn mich Leiter um was bitten. Wie lebst du? Achte und ehre die Gott dir gesetzt hat. Jetzt habe ich 9 Wege und wir wollen ja wissen, wie wir das Ganze überhaupt tun können. Wie können wir Gott nahen? Wie können wir ihn erleben als der, der er ist? Wie können wir in den geistlichen Lebensstil hineinfinden? Zunächst das eine, was Matthias ja eben auch schon sagte. Der erste von 9 Wegen, die ich jetzt für euch habe, ist der Gehorsam zählt. Sein Wille geschehe. Das ist ein Klassiker. Stimmt's? Haben wir an mehreren Stellen. Im Vater Unser, an dem Ort in Gethsemane, wo Jesus das letzte Gebet sprach, bevor sie ihn verhaftet haben. Sein Wille geschehe. Beginne das zu tun, was du bereits von Gott gehört hast. Ganz gleich, wie klein es ist. Und hier muss der eine oder andere Buße tun. Denn wenn du das verpasst hast, dann läufst du vielleicht schon längere Zeit in der Gegend rum und weißt nicht wirklich, wohin, geistlich. Du weißt nicht, wo du deine Eichen legen sollst, weil du hast etwas verpasst. Gott hat dir etwas gesagt, du hast es vielleicht nicht für wichtig gehalten oder sonst wie und hast es nicht getan. Oder es war dir zu groß oder zu schwierig oder zu teuer. Dann kehr um, geh zu deinem Gott und sag, tut mir leid, ich war hier im Unglauben, ich habe nicht getan, was du mir gesagt hast, aber ich will es jetzt tun. Und schau, ob du nicht Gnade findest und ob Gott dir nicht eine zweite Chance gibt. Weil dann geht es wieder weiter. Wenn wir nicht mehr wissen, wo wir sind, wenn wir in die Irre gegangen sind, müssen wir oft zurück an den letzten Kreuzungspunkt, wo wir falsch abgebogen sind. Und dann nehmen wir die richtige Abzweigung. Man nennt das Vergebung. Wir gehen hin und bitten um Vergebung, wir bekommen Vergebung und wir können den Weg wählen, der richtig ist. Ist nicht so schwer als Christ. Da nicht ganz einfach. Wer nicht tut, was die Bibel bereits unmissverständlich klar gemacht hat, der wird auch kaum weiteres von Gott hören. Das ist eine Wahrheit. Viele Dinge sind einfach klar. Wenn du deine Bibel kennst, und das solltest du, dann weißt du sehr vieles von dem, was Gott von dir erwartet. Ganz allgemeine Dinge, die für alle Christen gelten. Und wenn du da schon nicht treu bist, warum sollte Gott darüber hinaus mit dir reden? Die Dinge sind klar. Und er sagt, wer im Kleinen treu ist, kriegt Größeres. Also fang da an, wo du weißt, dass du bist. Und da hat vielleicht jeder gerade irgendeinen Gedanken vor sich. Nimm ihn ernst. Und sag Gott, ich will das tun, was du willst. Weißt du, wir machen oft Worthülsen für so viel Müll und füllen sie mit so viel Müll und geben sie raus. Gedanken, weißt du? Beispiel. Im Straßenverkehr. Du fährst irgendwo hin, möchtest dann an der T-Kreuzung links abfahren, von links kommt einer, der hat Vorfahrt, weil es eine Vorfahrtsstraße ist. Und du wartest und der kommt und kommt und kommt und biegt dann rechts ab, ohne Blinker. Und du ärgerst dich in dem Moment, weil, hey, das hatte jetzt 10 Sekunden gekostet. Warum blinkt der Kerl nicht? In dem Moment, wo du es aussprichst, bekommt es Macht. Solange du es nur in Gedanken hast, kannst du den Gedanken zur Seite schieben oder sprichst das Gegenteil aus von dem, was du denkst. Das funktioniert. Aber wenn du es ausgesprochen hast, wächst Ärger. Sofort. Vor allem, wenn noch jemand im Auto sitzt. Ja, stimmt, der Idiot. Und wächst weiter. Und du kommst an dem Auto, wo du ankommst, anders an, als du wärst, wenn du dort direkt anders mit umgegangen wärst. Wir umkleiden unsere Gedanken, die Gedanken vom Teufel, sage ich jetzt mal, die giftigen Gedanken, umkleiden wir mit Worten und sie haben Wirkung. Sie treffen uns selbst. Obwohl wir uns über andere aufregen dabei. Wie wäre es, wenn wir stattdessen Gedanken Gottes mit Worten umkleiden und sie aussprechen? Selbst, wenn wir sie nicht fühlen. Die Bibel nennt das übrigens oft Segnung. Ich segne den Mann, der gerade da rechts abgefahren ist, wahrscheinlich gerade so unaufmerksam war, dass er den Blinker nicht gesetzt hat. Und bitte, Herr, segne ihn, dass er dich findet, dass er die richtige Richtung findet von dir und da den Blinker rechtzeitig setzt. Wow, was für gute Worte, oder? Und schon, du kommst ganz anders an, du bist völlig frei, das Ding macht mit dir gar nichts mehr. Du hast gute Worte ausgesprochen, du bist im Segen, du fährst im Frieden weiter. Das sind so ganz nebenbei. Das sind so kleine Dinge, weißt du, die unseren Tag versüßen oder vergiften. Worte. Fast immer sind es Worte. Aber die waren vorher Gedanken. Erst wenn wir sie aussprechen, bekommen sie diese Dynamik. Gesprochener Gedanke hat eine ganz andere Dynamik, als der nur gedacht ist. Wir können ja nicht verhindern, dass manche Gedanken kommen, oder? Die fliegen so vorbei, aber wir können verhindern, dass sie ein Nest bauen da oben und sich festsetzen und unsere Haltung vergiften. Reinhard Bunke sagte diesen schönen Satz, wer immer nur den Willen Gottes sucht, wird überholt von dem, der den Willen Gottes tut. Er meint damit genau das. Das sind Leute, die immer, oh Gott, was soll ich denn Großes für dich tun, in der Gemeinde mitarbeiten, das ist mir zu niedrig. Also du hast doch einen großen Plan für mein Leben. Wo soll ich Großevangelisationen organisieren oder große Dinge für dich tun? Und Gott steht da wahrscheinlich so und sagt, Junge, du bist nicht mehr am Ausbildungscamp angekommen. Was willst du eigentlich? Was ist die Gemeinde, wenn nicht ein Ausbildungscamp? Das ist ein Trainingslager. Die besten Leute, die ich weltweit kenne, haben alle im Trainingslager Gemeinde angefangen. Haben dort die einfachen Dinge gemacht, buchstäblich manchmal die Toiletten geputzt. Und Gott hat sie befördert. Gott befördert immer, weil wenn Gott nicht befördert, ist die Beförderung nichts wert. Dann läufst du nämlich gegen die Wand, früher oder später. Patsy Caminetti, eine Mitarbeiterin von Kenneth Hagin, sagte einmal, die nicht das tun, was vor Augen ist, sind nicht qualifiziert, das zu tun, was auf ihrem Herzen ist. Volltreffer, oder? Da liegt ein Papier vor der Gemeinde, du gehst vorbei, denkst, ein anderer kann es aufheben. Das ist vor Augen, du hast es gesehen. Es ist deine Gemeinde, nicht die Gemeinde des Pastors oder der anderen. So geht es mit jedem Dienst, den wir hier tun. Mit welcher Haltung tun wir, was wir tun? Tun wir sie wirklich als für Jesus? Oder tun wir sie doch nur, naja, man muss hier was mitarbeiten, sonst kann man ja kein Mitglied hier werden. Also mache ich halt mal den Dienst. Falsche Haltung. Solltest heute noch austreten. Wirklich. Solltest austreten. Du gehörst gar nicht in die Gemeindefamilie, weil deine Haltung gar nicht richtig ist. Ich rede nicht von Perfektion, ich rede von der Richtung. Das gilt für jede Familie. Egal in welcher Familie du bist, wenn du da Pflichten, Aufgaben hast, solltest du die nicht nur tun, die muss ich ja tun. Dann fang doch mal an, die Dinge so zu tun, wie die Bibel das sagt. Die Bibel sagt, alles, was wir tun sollen, sollen wir als für den Herrn tun. Glaubst du, dass deine Einstellung eine andere ist, wenn du das machst? Egal, was es ist, die großen Dinge wie die ganz kleinen. Du machst es mit einer anderen Freude, weil du stellst dir vor, du machst es gerade für Jesus. Stell mir manchmal vor, meine Schwiegermutter meine Hemden bügelt, dass sie dann denkt, ich bügel jetzt das Hemd von Jesus. Glaubst du, es bügelt sich gleich nochmal so leicht, wenn es nur von Bernd gebügelt wird? Und die Frau das Haus dekoriert zu Hause. Stell dir vor, sie dekoriert es als für Jesus. Wir tun die Dinge anders. Sie werden nicht perfekt sein, aber sie werden aus einem anderen Spirit herauskommen. Das Leben wird Spaß machen mit diesem Geist. Wenn du auf der Arbeit bist, ich habe das meinem Chef mal gesagt. Ja, er hat mir gesagt, du machst gute Arbeit. Und war im Seminar von mir und hat mich gelobt. Und ich sage, wissen Sie, Herr XX, ich arbeite für Sie so, wie wenn Sie Jesus wären. Und er wusste schon, dass ich Christ bin. Der konnte damit dann auch ein Stück weit umgehen. Und hat gemerkt, dass das stimmt. Ob der jetzt dabei war, wenn ich was getan habe, oder ob ich auf mich, ich konnte sehr selbstständig arbeiten, die Qualität war immer dieselbe, wisst ihr? Ich habe nicht nur dann gearbeitet, wenn dann jemand zuguckte und ich Bewertung bekam. Meine Qualität ist immer dieselbe, weil ich tue das, was ich tue, nicht für meinen irdischen Vorgesetzten, sondern für ihn. Ich freue mich, ich habe mich für jeden Job gefreut, den ich hatte, seit ich Christ bin. Vorher nicht immer. Und habe immer das getan, was Jesus wollte, oder habe es zumindest versucht. Erfolgreich war ich nicht immer, aber das war die Haltung, das war die Richtung, in der ich unterwegs war. Ich habe LKW gefahren, ich war Bauarbeiter, ich war Gärtner. Welche Haltung machst du, was du tust? Ganz egal, was es ist. Ob es die schönen Dinge sind, die alle wollen, oder die eigentlich keiner gerne macht. Deine Haltung und auch deine Worte damit entscheiden schon ganz. Danke, Herr, dass ich das jetzt machen darf. Und dahinter steht so viel mehr. Danke, ich bin gesund, ich habe körperliche Kraft, ich kann das tun, ich habe einen Job, wow, ich habe ein Auto, um hier hinzufahren, alles funktioniert, weil du mich gesegnet hast. Und dann kommt Dankbarkeit und du machst die kleinen Dinge. Dein Chef sieht es und es dauert nicht lange, bis er sagt, du, wir hätten eine andere Position für dich. Wer ist interessiert? Okay. Ja, weißt du, das passiert Leuten, die treu sind in dem, was sie tun. Auch in der Welt, nicht nur im Reich Gottes. Irrt euch nicht. Die Leute sind clever draußen. Die schauen nach ihren Mitarbeitern und wenn heute jemand psychosozial gesund ist als Mitarbeiter, der hat schon mal alle Karten in der Hand. Und wenn der noch treu ist und verlässlich und nicht nur arbeitet, wenn jemand zuguckt, spricht sich rum. Okay. Zweiter Weg zur Leitung von Gott. Also gehorsam sein dem, was wir erkennen. Zweite, suche Gottes Rat durch sein Wort. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad, sagt der Psalmist im Psalm 119. Finde raus, was Gott in seinem Wort über die Umstände sagt, die dich gerade belagern. Finde heraus, was Gott in seinem Wort sagt über das, was dich gerade bedrückt, klein hält, beschäftigt. Und dann handel danach, so als ob es wahr wäre. Denn ich glaube, dass es das ist. Und dann passen sich Umstände bis hin zu körperlichen Krankheiten, bis hin zu Problemen in der Ehe oder in anderen Beziehungen, dem an, was Gottes Wort sagt. Galater 6, Vers 9. Tu das Richtige, tu es beständig und die Ernte ist garantiert. Ich kann dir nicht sagen, wann. Es kann Jahre dauern, es kann in Tagen passieren. Aber wo ist das Problem? Was habe ich zu verlieren? Ich arbeite auf die Ernte hin, wie jeder gute Landwirt es tut. Meine Ernte ist auch in dieser Welt, aber noch mehr in der Ewigkeit. Ich habe nichts zu verlieren, wenn ich die ein oder andere Ernte hier nicht mehr erleben sollte. Ist nicht schlimm. Weil die große Ernte kommt eher hinterher. Oh. Wir gehören doch zu den Leuten, die keine Angst mehr vom Sterben haben, stimmt's? Wovor? Wovor sollten wir Angst haben? Wenn hier ein Islamist reinkäme mit einer Bombe, klar, wir würden versuchen rauszukommen, aber wenn wir es nicht schaffen würden, näher mein Gott zu dir. Preis sei Gott. Warum sollten wir Angst haben, wisst ihr? Die Welt ist voll Angst da draußen. Gerade jetzt, in den letzten 2 Jahren. Voll Angst. Fußgängerzone, überall könnte ja einer kommen. Es gibt dieses lustige Video, kennt ihr das, wo so ein arabisch gekleideter Mann einen Rucksack wegwirft? Und alle springen sofort weg. Also ich weiß nicht, ob das alles echt ist, aber das zeigt, wie es ausschaut. Das zeigt, glaube ich, viel von der Stimmung in Europa, weltweit wahrscheinlich. Wird wahrscheinlich auch springen, wenn so ein Araber da hängt, so einen Rucksack neben mir hinschmeißen würde, wird wegrennen. Ja, weil was ist drin, ja? Man hat sofort ein Bild dafür. Vor 10 Jahren hättest du das niemandem zeigen können, das hätte keiner verstanden. Da waren Araber lustige Leute mit lustigen Klamotten. Heute? Aber für uns können es immer noch lustige Leute mit lustigen Klamotten sein. Weil wir haben doch die Angst vor dem Tod nicht mehr. Ich sage euch, das ist das Beste am Leben, wenn ich keine Angst mehr vorm Sterben habe. Dann kann ich das Leben so richtig genießen. Ich kann mich auf die guten Dinge konzentrieren, weil ich weiß ja, irgendwann sterbe ich. Ich muss das ja nicht verdrängen, wie es die meisten Menschen tun. Ich kann sagen, okay Gott, ich bin jetzt 48, vielleicht werde ich 58. Und wenn nicht, ich bin 48 geworden. Ist das cool, oder? Ich kenne Leute, die nie so alt geworden sind. Alexander der Große ist nie auch nur annähernd so alt geworden. Mozart ist nicht annähernd so alt geworden. Viele Schriftsteller sind nicht annähernd so alt geworden. Ist doch cool. Ich habe doch schon richtig was an fettem Segen mitbekommen, oder? Was soll mir noch genommen werden? Die Ewigkeit gehört mir. Okay, also mir. Okay, noch ein dritter Weg zur Leitung von Gott. Suche Gottes Rat durch Menschen. Ja, Moment, der Geist leitet mich doch. Darum geht's doch, oder? Ja, 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 ja. Aber ich habe herausgefunden, dass der Geist Gottes mich zuallermeist durch Menschen führt. Oh, bist du nun geistlicher Pastor? Du hörst nicht jeden Tag die Stimme des Herrn audiomäßig? Nein. Ich habe jeden Tag Kontakt mit ihm, definitiv. Aber viele der wirklich wichtigen Dinge hat er mir durch Menschen gesagt. Eine der häufigsten Stimmen Gottes ist meine Frau. Wirklich. Sie spricht und ich weiß, es ist nicht ihres, die jetzt spricht. Gott spricht mir gerade was in mein Herz rein. Und ich nehme das. Ich nehme das nicht als von ihres, sondern ich nehme es von Gott. Viele Pastoren, und deswegen fahren wir auf Konferenzen jedes Jahr und schauen, dass wir auch Futter bekommen, dass Menschen, Männer und Frauen Gottes uns segnen können durch das, was sie sagen. Von vielen Konferenzen fahre ich heim mit 10, 20, 30 Seiten mitgeschrieben, aber nur mit 3, 4, 5 roten Sätzen. Ich nenne die rote Sätze. Das sind die Dinge, die ich mir dann markiere, wenn ich das alles nochmal durchlese und sage, das waren die Stellen, die haben mich richtig getroffen. Und ich sagte, für 4 Sätze lohnt sich eine Konferenz von der Woche. Weil die verändern dein Leben für immer. So. Für einen guten Satz lohnt sich jeder Gottesdienst. Weil das verändert. Und viele dieser Sätze im Jahr, weißt du, machen mich zu dem, der ich sein soll. Weil Gott redet auch durch Typen wie mich. Er redet durch Matthias heute Morgen. Er redet durch Iris heute Morgen. Er redet durch jeden, der hier hinter der Kanzel steht. Das erwarte ich. Das ist ein gesalbter Ort. Der gehört nicht mir, der gehört Gott. Und Gott hat mir sehr genau gesagt, wen ich und wen ich nicht hier ranlassen darf. Eine gewisse Grundsalbe muss da sein. Dann können Leute hier hinterstehen und dürfen predigen. Weil das, was rauskommt, soll von Gott sein, weißt du? Nicht von irgendeinem aufgeblusterten Menschen, der mal die Chance haben will, endlich auch mal zu predigen. Da gibt es viele. Nicht jetzt hier in der Gemeinde, aber es kann mir immer der Leute sagen, hey Pastor, war eine gute Predigt, wann kann ich schon mal predigen hier? Sag ich nie. Okay, dann gehen sie wieder. Also dein Ehepartner ist ein super Ratgeber, wenn er Christ ist. Manchmal sogar, wenn er nicht Christ ist. Habe ich auch schon erlebt, dass Gott sogar durch Nichtchristen Dinge sagen kann. Weil es liegt ja oft an uns, dass wir bereit sind zu hören. Nicht wer das sagt, sondern was gesagt wird, bedenke, sagte Thomas von Kempten. Der Satz ist sehr wichtig. Und er drückt aus, mein Herz muss offen sein, durch jeden Diener Gottes was zu empfangen, den er auswählt. Ich habe gemerkt, dass er manchmal Leute ausgewählt hat, die ich nie ausgewählt hätte, um mir was zu sagen. Die letzte Person, die mir was sagen sollte, kam zu mir, hatte ein Wort vom Herrn und ich wusste, es ist der Herr. Weißt du? Ja, ist eine Frage des Stolzes. Wenn ich stolz bin, muss ich sehr aufpassen, dass ich die Worte Gottes nicht überhöre, weil vielleicht kennst du mich gut. Vielleicht kennst du ja, Leute, die kennen mich gut, gell? Ein paar. Familie sitzt hier, meine Schwiegereltern, meine Eltern. Ihr kennt mich gut. Und die Gefahr ist immer groß, wenn man jemanden sehr gut kennt und er predigt, dass man die Worte, die er sagt, mehr so hört als, naja, der Band. Man hat gute Ideen, ein guter Redner, interessante Rhetorik, lässt sich gut zuhören. Das ist aber nicht, was der Herr hat. Weißt du? Dann könntest du verpassen, was der Herr dir eigentlich sagen will, durch ihn gerade jetzt. Und das wird tragisch. Habe ich immer wieder erlebt, dass Leute, die zu nah dran waren, dann das nicht mehr nehmen konnten. Jesus hat das selbst erlebt. Als er nach Hause kam, nach einer Predigtreise, viele Wunder geschahen, dann kam er nach Hause in seiner Heimatstadt und da steht, er konnte fast nichts tun. Oh, der Jupp ist daheim. Ei, guck mal, mit dir war ich doch im Kindergarten, gell? Oh, was hast du da gesagt? Von Gott bist du es. Das ist ja interessant. Naja, muss ich mir mal überlegen, aber danke. Das ist die Haltung. Wer ist Gott für dich? Und durch wen darf Gott zu dir reden? Darf er durch mich zu dir reden? Das ist deine Entscheidung. Ich kann das nicht erzwingen. Das ist deine Entscheidung. Darf Gott durch deine Frau, durch deinen Mann zu dir reden? Das ist deine Entscheidung. Es könnte sein, dass das die große Entscheidung ist. Vielleicht dein roter Satz für heute, dass du nach Hause gehst und sagst, Gott, ab heute, ich will dich durch jeden hören, den du auswählst. Ob er mir passt oder nicht. Und ich will tun, was ich von dir erkenne. Das wäre eine gute Entscheidung. Gott sagt auch, dass Dinge zustande kommen, wenn zwei Christen übereinstimmen, dafür beten. Wusstet ihr das? Matthäus 18, 19. Das ist wichtig. Zwei, die übereinstimmen bei einer Sache, bewirken, dass Gott sich dazustellt. Überleg mal, was für ein Vorrecht. Aber da steht eben nicht, wenn du alleine, auch wir alleine haben Gebetserhörungen durchaus, aber wenn wir es zwei zusammen machen, gibt Gott nochmal einen Schuss drauf. Weil das was mit Demut zu tun hat. Jemand anderem eine Schwäche zu sagen, die ich habe, für die ich jetzt gerade Gebet brauche. Ist ja nicht immer einfach. Eine Krankheit oder irgendeine, wo ich weiß, eine Fehlhaltung, die ich habe, sagt Gott, vergib mir. Und dann Menschen mit dazu zu holen, der sagt, bitte bet du für mich oder mit mir zusammen und wir nehmen es im Glauben. Vierter Weg der Leitung durch Gott. Halte Ausschau nach den vorbereiteten Werken. Oh, das ist einer der schönsten Wege, die ich kenne. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Das schlug vor 11, 12 Jahren in meinem Leben ein wie eine Bombe. Das war nicht ein roter Satz, das war ein roter Meteorit. Der hat mein Leben so durcheinander geworfen, wie wenige Aussagen, die ich von Gott bisher so begriffen habe und ergriffen habe. Wurde auch von einem Mensch gesagt. Ich erinnere mich, es war das erste Begegnungswochenende und das war unsere Freundin aus Kiel, die Kirsten Beid, die stand vorne und hielt das erste Bibo ja fast alleine. Wir haben ein ganz bisschen unterstützt, weil bei unserer Einstiegsbibo, wie es Bernd bald. Und sie sagte diesen Satz, diese Bibelstelle, und die traf mich. Boah, dachte ich, das ist das Coolste, was ich je gehört habe. Gott bereitet Werke vor, damit ich einfach hineingehen kann und kann in ihn wandeln. Wie einfach ist das denn? Und ich dachte, ich muss ja alles selbst machen. Und es ist anstrengend, wenn du immer alles selbst machst. Dann erkennst du, du musst gar nicht jedem sofort immer das Evangelium um die Ohren hauen, sondern du kannst dich von Gott leiten lassen. Und Gott kann dir zeigen, das ist ein vorbereitetes Werk. Das ist keins, das ist eins. Ich las später von Bill Hybels das Buch, Mach den ersten Schritt, da geht es genau darum. Da beschreibt er den Unterschied. Er sagt, ich war bei Friseuren, die haben sich bekehrt, ich war bei welchen, hatte ich nicht mal die Erlaubnis, was zu sagen. Vorbereitete Werke, nicht vorbereitete Werke. Preis sei Gott für vorbereitete Werke. Ich liebe sie. Ich habe gerade so ein vorbereitetes Werk jetzt am Montag beim Einkauf, ein Getränke einkaufen gegangen. Habe ich das schon mal erzählt hier? Ich glaube, im Gottesdienst noch nicht. Ne? War noch kein Sonntag, genau, es war ja Montag. War vor 6 Tagen, genau. Und ich fuhr gerade erst zum Rewe-Markt, habe dort die Getränke in Kästen gekauft und dann bin ich zum Aldi gefahren. Auf dem Weg zum Aldi, waren nur ein paar hundert Meter, spürte, wie Gott mir sagt, du wirst hier jetzt Asylanten finden im Aldi. Und du zahlst in den Einkauf. Okay, und ich habe schon ein paar Mal Leuten den Einkauf bezahlt, das war jetzt nicht so neu, aber das ist so langsam, die ich dann noch sehe. Und ich bin rein und dann sage ich sie schon, 2 Männer. Dann dachte ich, okay, wie fange ich das jetzt an, Heiliger Geist? Das ist vorbereitetes Werk, das hast du gesagt, ich habe mir das nicht ausgesucht. Wie kriege ich das jetzt hin? Und ich hatte dann die Gelegenheit, weil die standen da mit ihrem Handy so vor den Wasserflaschen und googelten da irgendwas, übersetzten da irgendwas. Und dann habe ich sie angesprochen und sage, ich kann euch helfen. Ja, ist es with gas or without gas? Also sie wollten wissen, ob Kohlensäure drin ist. Sag ich, das ist ohne, das ist mit ein bisschen und das ist mit viel. Und das war's. Dann bin ich wieder gegangen. Und ich hatte meine Einkäufe jetzt alle zusammen und dachte, jetzt sind die nirgendwo zu sehen. Das sind bestimmt irgendwo am Ende des Markts und ich müsste aber eigentlich los. Gott, es war dann vorbereitet, das Werk. Ich fahre jetzt zur Kasse. Ich weiß nicht, ich habe keinen Anknüpfungspunkt sonst mehr. Und ich fuhr zur Kasse und unmittelbar bevor ich dann noch ganz links und dann zur Kasse musste, kam von der anderen Seite vor mir die beiden Herren mit ihrer Einkaufstasche voll Sachen und ließen mich vor, obwohl sie vor mir waren. Sagen, ja, gut, genau, so muss es ja sein, sonst hätte es ja nicht geklappt. Ne? Hab meine Sachen abrechnen lassen, sagte der Kassiererin, bitte winken Sie die anderen Sachen mit durch, die zahle ich mit. Okay? Und dann nahm sie das Trennholz da weg, was ja keinen deutschen Namen hat, also das Ding, was man immer dazwischen legt. Ja, 24, aber keiner ist sicher für alle. Ich habe das mal gegoogelt, also es gibt nicht wirklich eine einheitliche Bezeichnung. Sie nahmen das Ding auf jeden Fall weg und dann die anderen beiden, no, 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 no. Sag ich, yes, 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 no, no, no. Ich habe mein breitestes Lächeln aufgesetzt. Please, allow it to me. Oh, give me this joy, please. No, no, no. Die Kassiererin wurde immer nervöser, weil die Zeit lief, weil die Mädels haben ja immer Eile. Yes or no? Yes, no, no, no. Ja, also es ging dann letztlich so aus, dass ich das nur akzeptieren musste, weil die waren so deutlich und so hartnäckig dagegen, da irgendwas zu bekommen. Und ich war traurig, weil ich hatte an der Kasse, oder bevor wir an der Kasse waren, noch mit den beiden gesprochen und habe herausgefunden, das sind Christen, die mit ihren Familien gekommen sind. und sind aus dem Iran. Das habe ich noch rausbekommen, die drei Infos. Gut, dann habe ich nochmal gewunken, habe ihnen meine Karte gegeben, sage, hier, meldet euch doch mal. Und dann musste ich ja los. Dann vorbeifahren habe ich nochmal gewunken, weil die haben es ja nicht weit zu meiner alten Kaserne. Und auf der Heimfahrt dachte ich dann, Gott, was habe ich denn jetzt hier falsch gehört? Du hast doch gesagt, ich soll denen das bezahlen. Ich habe das mit Deutschen mehrfach gemacht, die haben sich nie gewehrt. Und dann dachte ich, guck mal da, alle, die in der Schlange standen, inklusive der Kassiererin, die haben jetzt ein anderes Bild von den Flüchtlingen. Weil das waren sehr eindrucksvolle Vorstellungen von Leuten, die sagen, wir wollen kein Geld von euch. Ja, weißt du, das... Dann dachte ich, okay, ja, dann war es ja doch so richtig, wie es war. Und jetzt das Schöne war, die haben mich angerufen am Donnerstag, Freitag noch über eine Mitarbeiterin von McDonald's, die auch Iranerin war, weil die konnten kaum Englisch und Deutsch. Ja, lange Geschichte kurz. Jetzt habe ich sie vermittelt an unseren Freund Aramais, der ja hier in Limburg wohnt und der ja auch in Limburg alle zwei Wochen Gottesdienst macht, iranisch, weil die haben halt fast kein Englisch und ganz schlechtes Deutsch. Gutes Iranisch mit Sicherheit. So wurde aus einer kleinen Geistesführung jetzt ein Segen. Die Leute bekommen Anschluss an Christen hier in Limburg, die sie auch verstehen können und ihnen helfen können. Und so, ganz nebenbei. So kann es sein, wenn wir die vorbereiteten Werke schauen. Und die sind immer, ich könnte euch jetzt viele Beispiele nennen dafür, und ich bin sicher viele von euch auch. Lasst uns da gierig sein. Also ich bin nach wenig Dingen gierig, aber danach ja. Vorbereitete Werke, ich bin der größte Fan davon. Ich freue mich immer so, wenn ich merke, sowas vorbereitet, es ist leicht, es ist dann nicht schwer. Weißt du, du musst da nicht durchdrücken und es geht los. Merkst, der Vater hat alles schon so bereitgestellt und genau, ich bin im richtigen Moment. Und wenn ich jetzt gehorsam bin, dann ja, wie Messer durch warme Butter. Dann fünftens. Das Verlangen, Gottes Willen zu tun, ist einer der Wege, wie Gott uns leitet. Das habe ich damals schon gelernt von Dr. Chong. Er schrieb, dass in der vierten Dimension, denke ich, war es, dass es eines der wesentlichsten Merkmale ist dafür, dass Gott was von uns will, ist, wenn wir eine Freude, einen eigenen Willen haben, das zu tun. Es gibt ja auch die gegensätzliche Lehre. Ja, alles, was du willst, das nimmt Gott dir weg, bla bla bla, und du darfst nur die Dinge tun, die du hast. So, ja, ist eher von einer anderen Denomination aus als von unserer. Aber ich habe herausgefunden, das stimmt. Gott gibt dir einen Willen nach etwas. Und wenn du das mit Gott zusammen klärst, dann findest du schnell raus, ob das von ihm ist oder ob das doch nur ein fleischliches Ding ist. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Wenn Gott das in mir wirkt, Philipper 2, dann ist das doch eine ganz andere Geschichte, als wenn ich mir nur irgendwelchen Gedanken nachhechle. Gott wirkt in dir etwas. Du bekommst eine Sehnsucht in dir. Ich beobachte das auch immer wieder, wenn Leute irgendwas für den Herrn tun, irgendwas Größeres, auch vielleicht im Gemeinderahmen. Und ich merke, Gott hat es gewirkt. Wo Maria diesen Lobpreis-Gottesdienst da in Alba machte, es war gar nicht meine Sache. Ich fand das auch gar nicht so toll, ehrlich gesagt. Aber ich spürte, dass Gott das in ihr gewirkt hat. Er hat es nicht in mir gewirkt. Er hat es in ihr gewirkt. Darum haben wir sie unterstützt. Und es war gut, es war ein Erfolg. Gott hat in ihr gewirkt, dass sie jetzt in die Altersheime geht. Das ist was Gott wirkt. Ich musste nicht sagen, Maria, bitte geh doch mal in Altersheim. Es werden doch Leute, da kommst du auch gut rein und alles. Nee, sie sagte, das ist, was ich gern tun möchte. Stimmt's? Das war, was Gott in dir gewirkt hat. Und so hast du wahrscheinlich deine Zelle angefangen oder unterstützt jetzt gerade das oder das oder bist in der Jugend aktiv oder wo auch immer du jetzt was tust oder leitest ein Bistro. Gell, Ralf? Weil Gott etwas in dich hineingelegt hat. Er hat dir eine Freude für was gegeben und es ist zwar anstrengend, aber es ist nicht wirklich, dass es mich fertig macht, weißt du? Ich kriege Energie sogar, wenn ich sowas tue. Obwohl das andere gucken zu und denken, wie kannst du das? Das geht doch gar nicht noch. Und du merkst, es versorgt dich auch mit Energie, weil Gott dahinter steht. Es reibt dich nicht auf, es zündet dich an. Es hält dich am Brennen. Der sechste Weg, wie Gott uns leitet, ist die Prüfung der Zeit. Ich habe herausgefunden, dass wenn Gott Eindrücke schenkt, ich rede jetzt nicht von Dingen, die sofort passieren müssen. Es gibt ja so Momente jetzt wie bei Aldi, das hätte ich dann in der nächsten Woche nicht mehr machen können. Das war jetzt oder eben vorbei. Aber es gibt andere Elemente, wo Gott zu uns spricht, uns eine Sehnsucht für gibt. Und das zu unterscheiden, ist es von Gott oder ist es meine Idee, weil ich vielleicht sowas ohnehin gern mache. Dafür ist ein sehr gutes Instrument, das der Zeit auszusetzen. Hier also nicht sofort loszustürmen, sondern abzuwarten. Mit Gott zusammen, nicht passiv, sondern immer wieder mit Gott drüber zu reden. Gott, ist das dein Gedanke? Gerade bei sehr großen Dingen. Was ist, wenn Gott dir sagt, verkauf dein Haus und zieh nach Afrika. Solltest du nicht sofort handeln. Vielleicht hast du einfach gerade irgendeinen Missionar gehört und der hat dich so begeistert oder hast Hedy Baker gehört oder irgendjemand und denkst, oh ja, genau so geht's. Warte mal einen Moment. Kennst du Christen, die von Konferenzen kommen? Die gefährlichsten der Welt. Die kommen angezündet mit irgendwelchen schrägen Gedanken manchmal, weil die haben dann wirklich Prediger gehabt, die haben diese Führung auch bekommen und kommen, dann wollen es dann genauso machen. Und sagen, hier, die Gemeinde läuft das ja ganz falsch, weil das muss ja so und so sein. Ich, mach mal langsam. Lass uns in einem Monat einen Termin machen. Ehrlich gesagt, die wenigsten kommen dann noch. Weil das ist schon längst wieder abgeflaut. Das war so ein Hype, ja, das war cool, man ist dem ausgesetzt, der Salbung von der oder der Person, jetzt will man Evangelist sein oder irgendwas sein. Aber es ist nicht der Herr gewesen. Es ist gut, Ermutigung zu bekommen, aber es ist nicht gut, alles nachzumachen, was einen begeistert. Das kann sogar ziemlich übel ausgehen. Wenn ich nämlich nicht die Salbung dafür habe, dann geht's schief. Und dann mache ich negative Erfahrungen und das führt Leute oft ganz raus aus der Mitarbeit von irgendwas. So, also warte dann einen Moment, lass dich da mal ein bisschen was drüber setzen. Und wenn du nach einem Monat immer noch Feuer hast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es der Herr war. Und vor allem, wenn dann auch dein Leiter das vielleicht dir noch bestätigt, wenn du mit ihm sagst, ich bete auch mal drüber, was du da so sehen kannst. Und du bekommst Bestätigung, die vom Herrn dann kommt. Wunderbar. Siebtens, Gott leitet uns durch seinen Frieden. Philipper 4, Vers 7, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Eines der vertrauenswürdigsten Zeichen, um den Willen Gottes zu erkennen, ist der Friede im Herzen. Wenn du den nicht hast, dann bist du gedrückt und geschoben und vielleicht manipuliert, aber nicht geführt. Ein innerlicher Friede, weißt du, in Bezug auf die zu treffende Entscheidung, versteigt den Verstand. Die ist höher als das, was du denkst. Es ist drüber. Du weißt, dieser Frieden ist permanent da. Der ist da, der schützt mich. Leute sagen mir vielleicht, ah, pass auf, es ist zu teuer, kostet zu viel Zeit. Ich kenne so verrückte Leute wie Siegfried Ebenhoff, das ist so einer, der macht manchmal Dinge, wo ich denke, oh Gott, ist das noch clever, ist das noch klug oder geht er gerade irgendwo über eine Grenze, die ungesund ist? Und dann spreche ich mit ihm und dann finde ich raus, der Friede Gottes ist da und die Freude auch. Was kannst du dagegen sagen? Wenn Gott seinen Frieden über was schenkt, dann sind die unvernünftigsten Dinge oft die vernünftigsten. Achtens, Gott leitet uns, indem er uns widersteht. Ups. Das ist nett, oder? Unser großer Paulus, unser Galaterbriefschreiber, wo wir die ganze Zeit drüber reden, hat das am eigenen Leib erlebt. Der wollte mal in seiner Missionsreisenzeit zu einem Ort in der Provinz Asia, um dort zu predigen. Und was passierte? Gott widerstand ihm. Und ich sagte, wenn Gott dir widersteht, dann stehst du nicht mal mehr. Er ist das größte Ding im Universum. Wenn Gott dir widersteht, Ende. Wenn du dann dennoch weitergehst, dann wundere dich nicht, wenn du blaue Flecken abbekommst oder Schlimmeres. Weil Gott schützt ja auch, indem er uns widersteht. Er hat ihm gesagt, no. Er hat ihm eine andere Richtung gezeigt, in die er gehen soll. Obwohl er sehr gerne dahin gegangen wäre, weil Evangelisation ist ja nie falsch, oder? Aber sie ist gefährlich außerhalb des Willens Gottes. Für meine Situation. Der allgemeine Wille Gottes ist Evangelisation. Jeder soll gerettet werden. Aber er führt durch den Geist auch strategisch. Das sollten wir nie übersehen dabei. Den einen führt er so, den anderen so. Den größten Fehler, den Christen manchmal machen, ist, dass sie andere beurteilen, weil sie anders geführt werden als sie selbst. Und sagen dann Sätze wie, das kann nicht vom Herrn sein. Vorsicht. An der Frucht erkennst du den Baum. Manchmal muss man ein bisschen warten, um zu erkennen, ob was vom Herrn war und was nicht. Ich habe kein Problem, wenn Leute etwas tun aus bester Motivation und es war hinterher doch nicht vom Herrn. Ist mir manchmal sogar lieber, als wenn sie gar nichts tun. Aber oft erkennt man im Laufe des Projekts, was von dem Ganzen vom Herrn war. Manchmal waren es nur Teile davon. Und die überleben dann auch. Und andere lösen sich auf. Weil das waren eigene Gedanken. Wir sind Menschen, wir haben immer noch eigene Gedanken. Und Gott weiß darum. Er weiß um die Gefahr, die er in Anspruch oder die er eingegangen ist, als er uns den Missionsbefehl anvertraut hat. Er weiß um die Gefahr. Und er hat es trotzdem getan. Gut, oder? Wenn du deine Kinder was Größeres machen lässt, also was sie bisher gemacht haben, weißt du um die Gefahr, dass es vielleicht nicht perfekt wird. Und trotzdem lässt du sie tun, weil es auch Teil ihrer Ausbildung ist. Neuntens, der vollkommene oder der zugelassene Wille Gottes. Der zugelassene Wille Gottes ist, ich bin Christ, ich bin gerettet, ich komme in den Himmel. Gott akzeptiert meine Entscheidung, er akzeptiert meinen Willen, meine Wünsche, obwohl er andere Dinge für mich geplant hätte. Ich lebe mit hohem Risiko, da ich nicht den vollen Schutz Gottes habe. Das ist der zugelassene Wille Gottes. Mit anderen Worten, ich komme immer wieder gerne von meiner Armeezeit, wenn wir morgens angetreten sind, 7 Uhr vor der Kaserne, und der Spieß kam, und dann gab er die Befehle aus für jeden Zug. Die gaben es an die Gruppen weiter. So, und jetzt war ich Zugführer in der damaligen Zeit. Ich habe eine Offizierstelle vertreten für einige Monate, bekam einen Befehl und danach sind wir abgedampft. Jeder in seine Arbeitsbereiche. Betriebsstoffzug war meine Einheit. So, und dann habe ich so ein paar wichtige Aufträge empfunden, die unbedingt getan werden müssen. Und habe das auch alles super erledigt mit meinen Männern. Und dann abends beim Abschluss antreten, Herr Hauptfeldwebel, das und das und das erledigt. Gut, Stuftstrümper. Aber was ist damit, damit und damit? Da kam ich nicht mehr zu. Am Ziel vorbei. War ich faul? Nein. Ich war fleißig. Richtig fleißig, richtig gerödelt den ganzen Tag. Aber ich habe den Auftrag, den er mir gegeben hat, hinten angestellt, hinter das, was ich dachte, was besser wäre. Und ich war sozusagen im zugelassenen Willen des Spießes. Nun, beim Spieß war es nicht ganz so schlimm. Mehr als eine Disziplin hätte nicht mehr rauskommen können, also eine Disziplinarmaßnahme. Aber wie ist das mit Gott? Wenn Gott uns zum Abschluss antreten holt, ich meine, zu dem Moment, wo wir vor ihm stehen, vom großen weißen Thron in der Ewigkeit, wo dieses Leben hier vorbei ist. Es könnte heute sein, morgen, in 10 Jahren, in 50 Jahren. Aber irgendwann kommt der Moment, da stehst du vor ihm. Das ist ein Abschlussantreten. Und er wird dich fragen, was hast du mit meinen Befehlen für dein Leben gemacht? Oh, du hattest Befehle für mein Leben? Die Frage wird niemand mehr stellen. Wir werden genau wissen, was er meint. Er hatte einen vollkommenen Willen Gottes. Und das heißt, ich bin ein echter Jünger Jesu. Ich befinde mich in Gottes Plan für mein Leben, nicht daneben. Ich bin in Christus und sein Wort herrscht in mir. Es ist nicht nur anwesend und ich hole es nicht nur, wenn ich mal was brauche, heraus und sage, ich proklamiere jetzt, ich habe Wohlstand. Nein, ich hole es raus in jeder Situation, in der ich komme. Auch wenn es heißt, oh, ich habe fehlgehandelt. Vergib mir, Herr, vergib mir Iris, vergib mir meine Kinder, wer auch immer. Auch dann hole ich das Wort raus, was sagt, tu Buße und kehr um und hol dir Leben zurück. Johannes 15,7 steht, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch zuteil werden. Eine der schönsten und größten Aussagen der Bibel. Im Lukas 10 heißt es, siehe, ich gebe euch Vollmacht, über Schlangen, Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Leute, manche versuchen diese Stellen zu nehmen und proklamieren sie über ihr Leben, aber lassen die anderen, die viel wichtiger sind für sie, ganz außen vor. Gottesfurcht, Gehorsam Gott gegenüber, die wesentlichen Grundmerkmale, das Leben in Liebe, wird ausgeblendet, wo es mir nicht passt, wo es mir Nachteile bringt. Und ich sage dir, es gibt Nachteile, wenn du das Wort lebst. Du hast nicht immer nur sofort Sieg. Du zahlst manchmal einen hohen Preis dafür. Aber unterm Strich wirst du nie verlieren. Das Wissen über unseren Stand kann unseren Zustand verändern. Wenn ich weiß, wer ich in Christus bin, verändert es, wie ich bin. Als Christen sind wir potenziell Königssöhne und Königstöchter, aber benehmen wir uns auch so. In Christus sind wir integre Persönlichkeiten. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Wir sind makellos und tadellos, sagt das Wort, über die in Christus. Und wenn ich das weiß, wie Gott mich sieht, kann ich anfangen, das zu sein, was er sieht. Im Alltag und am Sonntag. Mein letzter Punkt. Erinnere dich, wer du bist. Paulus schrieb an Timotheus zweimal. Einmal sagte er, aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Ein anderes Mal sagte er, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist. Furcht ist Satans Lieblingswaffe, um Christen platt zu machen, schachmatt zu setzen. Furcht hält dich davon ab, die Autorität auszuüben, die dir eigentlich zusteht, die du als in deinem Stand besitzt. Mancher Kronprinz ist dem Titel nach Prinz und dem Zustand nach Rotzlöffel, weil er noch ein kleiner Junge ist, der Mist macht. Aber der Stand ist der des Kronprinzen. Und so sieht Gott dich und mich. Das ist unser Stand. Und der Teufel weiß das und er ärgert sich drüber. Und er versucht durch seine mächtigste Waffe, und das ist immer noch Furcht, dich möglichst davon fernzuhalten, diese Sicht zu deinem Alltag zu machen. Nutze die Gabe, die du hast, bekommt hier der junge Pastor gesagt von seinem Mentor Paulus. Nutze die Gabe, die du hast, nicht die, die du gerne hättest. Nutz die, die du hast. Sei treu mit dem, was du hast. Und mehr kommt. Aber manche, die warten immer nur auf das Meer und machen nie was mit dem, was sie haben. Jesus hat da eiskalte Worte zu. Denk an den mit den Talenten, der eine, der es vergraben hat. Ja, der hat 3, der hat 5, ich habe nur 1, was soll ich mit dem anfangen? Das waren 20 Jahresgehälter, das ist viel Knete gewesen, auch für den einen noch. Und es waren eh Sklaven, die Sklave, der so viel Verantwortung bekommen. Weißt du, wir sind genauso, was haben wir anvertraut bekommen? Vielleicht bist du nicht Pastor in der Gemeinde und denkst, du bin ja kein Pastor, muss ich nichts machen. Ich sag dir, du bist Pastor deines Lebens. Und du bist Pastor in der Umgebung, wo Gott dich hingestellt hat, mehr als du ahnst. Danke. Petrus schreibt, die letzte Bibelstelle für heute, diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchem beiden ich durch Erinnern eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worten. Wir müssen uns aufwecken lassen, erinnern lassen. Dafür ist das Wort da, dafür sind Prediger da, dafür ist ein Zellleiter da, um uns zu erinnern, was das Wort meint. Wir müssen den Systemwiederherstellungsknopf drücken. Ein Leben im Geist beginnt eben auch in unserem Geist. Wir müssen uns mit Gottes Wort, mit Gottes Geist und seinen Werten synchronisieren lassen. Der Missionsbefehl ist das Zentrum unseres Auftrags. Das ist nie anders geworden. Ihr werdet von dieser Kanzel auch nie etwas anderes hören. Weil das ist eine Kernwahrheit. Eine Verpflichtung. Das Wort Gottes ist wie eine Pumpe, die das lebendige Wasser heraufpumpt. Wir müssen Zeit hiermit verbringen, Zeit auf einer regelmäßigen Basis. Das Wort ist es, was uns wäscht. Das Wasserbad im Wort ist nicht ersetzlich durch irgendwas sonst. Jedes Mal, wenn die Familie Hagin Senior in größere Schwierigkeiten kam, sein Sohn erzählte das mal auf einer Konferenz, und er dann, der Junior, der jetzt auch schon 70 oder über 70 ist, wenn er seinen Vater fragte, was sie denn jetzt tun sollten, wenn kein Essen da war, das waren die Anfangsjahre von dem Dienst, dann sagte Kenneth E. Hagin, wir werden genau das tun, was die Bibel sagt. Es ist doch nur eine großartige Gelegenheit mehr, die Wirksamkeit des Wortes zu erleben. Und die Geschichten, die füllen ja ganze Bände, wie dann Leute mit Lebensmitteln kamen und die Dinge sich lösten. Immer mehr, bis dieser Mann des Glaubens dann auch einen Stand hatte, der noch viel größer war, als nur für ein paar Brote zu glauben. Doch wir müssen wissen, was die Bibel sagt. Sonst können wir die Bibel nicht dafür auch zur Rat ziehen. Er hat dir spezifische Fähigkeiten gegeben, die dir helfen sollen, den Auftrag zu erfüllen, Menschen zu Jüngern zu machen. Ich möchte noch eins vorlesen, das habe ich mal zusammengeschrieben vor einigen Jahren, wie das Leben im Geist aussieht. Und hör gut zu, vielleicht schließt du die Augen und lässt das mal auf dich wirken und schaust mal, bist du das oder solltest du das sein? Wenn du im Geist lebst, wirst du zunehmend positiv, freundlich, liebevoll und sanft. Gleichzeitig entwickelst du große Kühnheit und deine Augen beginnen zu glänzen, wenn du anderen von deinem Herrn erzählst oder gerade einen scheinbar aussichtslosen Glaubenskampf gewonnen hast. Jesus' Liebe strahlt immer mehr aus dir heraus, sodass Menschen die Veränderung in dir auch nach außen sehen können. Du stellst eigene Wünsche zugunsten anderer zurück. Du kannst klar und konsequent leiten, aber du dienst viel häufiger, wo es niemand mitbekommt. Denn du lebst nicht mehr für dich selbst. Der Heilige Geist hat dein Leben in der Hand und gebraucht dich, um Gottes Liebe in vielfacher Weise in deiner Umgebung weiterzugeben. Du lebst hingegeben, bist leicht korrigierbar. Und wo immer du hinkommst, sind es deine Worte, die andere Menschen ehren und sie erheben. Man hat gerne mit dir zu tun. Du bist treu und loyal. Du hilfst kraftvoll und engagiert deinem Leiter, seinen Auftrag zu erfüllen und erlebst, wie Gott dich hierbei mit immer größeren Segnungen beschenkt. Dein Leben ist ein Abenteuer geworden, das deine kühnsten Träume übersteigt. Denn du stehst vorne im Kampf und jagst deine Gegner und lehrst sie das Fürchten. Doch du stehst nicht alleine. Eng an deiner Seite stehen sie, die vielen anderen Männer, Frauen und Kinder, die die gleiche Entschlossenheit in ihrem Blick haben. Sie haben sich entschieden, ihr Leben niederzulegen und für ihn zu leben. Sie kennen keine Furcht und sind durch nichts aufzuhalten. Auf ihrer Fahne steht, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. und der Feind kennt sie nur als der große Albtraum des Teufels. Sie sind Helden und sie gehen voran, um das Land zu befreien und einzunehmen im Namen ihres Herrn. Danke, Herr. Danke, Herr. Ja. Ehre sei dir. Herr, ich bete, dass dein Reich komme, dass dein Wille geschehe und dass jeder Mensch hier erlebt, was du durch einen einfachen Mann, durch eine einfache Frau, durch ein einfaches Kind tun kannst, was über all dem ist, was wir aus eigener Kraft jemals zustande bekämen. Du bist der, der Menschenleben heilt. Du bist der, der Zukunft in der Hand hält. Alle versprechen sie, du hast sie und du schenkst sie jedem, der zu dir kommt. Und ich möchte fragen, bist du heute hier und sagst, ja, von diesem Christus habe ich gehört und ich gehöre auch vielleicht zu irgendeiner Kirche oder bin irgendwie religiös, aber nachfolgen tue ich ihm nicht. Mein Leben ihm bewusst gegeben habe ich auch nie. Bin vielleicht als Baby mal getauft worden, aber das war es auch schon so ziemlich. Und ich frage dich jetzt, oder sie jetzt, weil das ist ihr Moment möglicherweise. Ist das das, was sie wollen? Wollen sie hier nicht mehr rausgehen, ohne diesen Christus mitzunehmen? Ich weiß nicht, ob wir uns wiedersehen, aber er geht mit. Das ist das Ziel. Er macht ihr Leben zu dem, was es sein soll. Was kein Mensch kann, er kann. Er kann ihnen einen neuen Start geben, egal wie versemmelt ihr Leben vielleicht gerade ist. Und selbst wenn es richtig gut läuft, sie aber leer sind hier drin, weil sie wissen, wofür eigentlich all das. Ich möchte fragen, wer möchte die Entscheidung heute treffen? Wer schämt sich nicht, das zu tun? Dann heben Sie doch bitte oder hebt doch bitte die Hand. Ich sehe all die Hunderte und Tausende von Händen, die das tun werden, wenn sie das hier hören im Internet. So 70.000 Podcast-User. Und ich möchte, dass wir zusammen aufstehen hier und an jedem Ort, wo das jetzt gerade gehört wird. Und jeder, der dies möchte oder längst getan hat, sprich mit mir. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich gebe sie dir jetzt. All meine Sünde, all meine Lebensschuld. Bitte vergib mir und mach mich rein. Ich entscheide mich von heute an. Gehöre ich dir, Jesus. Ich will dir nachfolgen. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Amen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Nehmt noch einen Moment Platz. Iris kommt nochmal nach vorne. Und ich möchte euch ermutigen, ihr bekommt diesen Handout hier am Ausgang. Schaut euch doch diese 9 Wege mal an und wählt doch einen, bevor dieser Tag zu Ende geht, den ihr entscheidet, klarer gehen zu wollen. Und diese Predigt wird fruchtbar sein für euch.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.